Heute ist Pfingsten und ich habe mich entschlossen, mich zu Pfingsten zu äußern, nicht zum Muttertag. Das fällt mir eh leichter, weil es steht doch ein bisschen mehr über Pfingsten und Heiliger Geist in der Bibel als über die Mütter. Nichts gegen euch Mütter, ihr seid schon in Ordnung. Aber man muss sich ja mal entscheiden, was man will. Man kann nicht zu Pfingsten und zum Muttertag gleichzeitig sprechen. Ich möchte einfach, ich werde nicht diesen Text auslegen, aber ich möchte uns einfach dieses Geschehen vom Pfingsten nochmal vor Augen führen und diesen Abschnitt in der Apostelgeschichte, Kapitel 1 und ein Teil in Kapitel 2 lesen. Nachdem Jesus das gesagt hatte, also als er mit den Jüngern sprach, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt in den Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte, und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Brüder, gehörten ebenfalls dazu. Also da war eine kleine Schar zusammen und sie haben gebetet und gewartet. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt und jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien und Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Zypern in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns und wir alle, das sehen wir, das Erstaunen des Lukas, wie er schreibt, wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben so viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Das Pfingstfest geschah, was am Pfingstfest geschah, das wissen wir, war außerordentlich bedeutungsvoll. Ich habe übrigens auch über diesen Text schon gepredigt. Wer das hören will zu diesen Sprachen und Zungenreden, kann das im Internet nachhören. Der Heilige Geist erfüllte die Menschen. wie es im Alten Testament bereits vorhergesagt wurde. Petrus deutete dann nachher den Leuten, die das offenbar nicht verstanden, wie das schon von Gott vorgesehen war, dieser Moment. Aus dem Propheten Joel zitiert er: Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Auch die Diener und Dienerinnen. So geschah es. Das war der Start an Pfingsten, was da begann. So deutet es Petrus selbst. Und wer von uns will es wagen, dem Petrus zu widersprechen? Ich nicht. Ich wage es nicht, einem Apostel zu widersprechen. Denn was die Apostel lehren, das steht fest. Da haben wir nichts rumzudeuteln. Das ist apostolische Lehre, die wir ernst nehmen sollen. Doch das, was für viele Menschen, was da geschah, war für viele Menschen unverständlich. Sie waren völlig erstaunt, was hier vor sich ging. Alle waren außer sich vor Staunen, man muss sich vorstellen, das muss ein gewaltiges Geräusch gewesen sein, dass da alle Leute zusammenströmen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Petrus hat es ihnen dann nachher natürlich erklärt. Andere konnten damit gar nichts anfangen. Für sie war klar, diese Leute waren schlicht und ergreifend Spinner. Besoffen, früh am Morgen. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Sie haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Schon im Alten Testament konnte man beobachten, wie der Heilige Geist Menschen in Verzückung brachte. Ich habe diese Stellen in meiner Bibel alle angestrichen. Die haben wir nicht so gern. Je nach Temperament, weil wir können damit nicht so viel anfangen. Wenn plötzlich ein König in Verzückung gerät und rumtanzt und weiß nicht, was alles macht. Selbst aus anderen Religionen kannte man das, dass Menschen natürlich nicht durch den Heiligen Geist gewirkt, sondern durch andere Geister in Verzückung gerieten. Also sowohl durch den Heiligen Geist wie durch andere Geister kann man in diesen Zustand der Verzückung geraten, was das auch immer ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas ganz Außerordentliches. Und je nachdem, wie wir temperamentmäßig funktionieren, sind wir gegenüber solchen Auswirkungen des Heiligen Geistes eher kritisch oder wir sind eher offen. Grundsätzlich schätzen es viele Leute auch nicht, wenn ihnen Außergewöhnliches und Unvorhergesehenes begegnet. Und wenn es außergewöhnlich und unvorhergesehen ist, dann soll es wenigstens in einem vorhersehbaren Rahmen geschehen. Dann hat man da verschiedene Rahmen, wo man sich findet und wo man dann irgendwie bestimmte Dinge herbeiwünscht oder herbeisehnt. Außer dieser Menschentyp, der komplett auf Abenteuer ausgerichtet ist, für den ist das natürlich immer interessant, wenn irgendetwas außerordentlich geschieht. Wir schätzen es, wenn alles seine Ordnung hat. Und Ordnung gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Und das ist auch richtig so. Und sogar Paulus musste die Gemeinde in Korinth disziplinieren, weil sie die Wirkung des Geistes überbetonten und das ein Riesendurcheinander gab in der Gemeinde. In diesem Zusammenhang sagte Paulus, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und er ordnete dann für die Gemeinde, wie er denkt, dass der Gottesdienst vonstatten gehen soll, wer was wann zu sagen hat und so weiter. Es gibt aber im Leben eines Christen und im Leben der Gemeinde Ereignisse, die unserem natürlichen Empfinden entgegenlaufen. Ereignisse, die unsere Ordnung scheinbar durcheinander bringen. Doch als Christen sollten wir offen und beweglich bleiben. Wir sollten von allem offen für das Wirken Gottes in unserem Leben sein. Und wir sollten aufpassen, dass wir unseren Geschmack und unser Empfinden nicht mit dem gleichsetzen, was Gottes Geschmack und Gottes Empfinden ist. Das kann nämlich sehr weit auseinander gehen. Paulus wusste um die Gefahr, dass wir alles unter unsere Kontrolle bringen möchten. Selbst Gottes Wirken möchten wir gerne unter Kontrolle haben. Und Paulus wusste das. Das steckt irgendwie in uns drin. Und er wollte verhindern, dass wir uns vor Gottes Wirken verschließen. Und deshalb schreibt er den Christen in Thessalonich: Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Mit unserem schweizerischen Ordnungssinn, wo alles seinen geordneten Lauf hat und wir sind auch berühmt dafür, dass bei uns die Eisenbahn relativ pünktlich fährt. Übrigens in Japan sind sie pünktlicher als in der Schweiz. Aber bei uns ist es sauber, bei uns ist alles sehr gut geregelt und das schätzen wir, das ist auch gut so, aber es birgt die Gefahr in sich, dass wir auch das geistliche Leben übergeordnet halten möchten und vielleicht dadurch dann dem Geist Gottes im Wege stehen. Und so möchte Paulus uns auffordern, den Heiligen Geist nichts in den Weg zu legen. Man könnte auch diesen Grundtext so übersetzen: Den Geist löscht nicht aus. Deshalb diese Anspielung auf das Feuer. Den Geist löscht nicht aus. Paulus assoziiert mit dieser Aufforderung den Heiligen Geist mit dem Feuer. Dieses Feuer soll nicht gelöscht werden. Und dieser Vergleich erstaunt ja niemand wirklich. Denn am Pfingsten, wie wir gehört haben, kam der Heilige Geist symbolisch wie Feuerzungen. Also hier der Bezug wie Flammenzungen, die sich verteilten. Und schon vor diesem Ereignis verkündigte Johannes der Täufer, dass Jesus taufen wird, und zwar mit einer Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. So wird er taufen. Und tatsächlich, Jesus wollte ein Feuer anzünden. Vor seiner Hinrichtung sagte er: Ich bin gekommen, um auf Erden ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Wir sehen hier also die ganzen Begrifflichkeiten wie Feuer und Heiliger Geist, die hier verwendet werden in der Bibel. Aber vor mir steht eine Taufe, sagt er weiter, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Zuerst musste Jesus diese Taufe durchstehen. Und das ist hier das Bild für die Hinrichtung am Kreuz. Die Taufe, als er am Kreuz für unsere Schuld starb. Zuerst musste das geschehen, bevor er das Feuer anzünden konnte. Warum? Warum musste das zuerst geschehen, bevor er das Feuer anzünden konnte?
Die Sünde musste getilgt sein.
Zuerst musste die Sünde getilgt sein. Zuerst musste eine Reinigung möglich sein. Erst dann kann Gott einkehren in unser Leben. Erst dann kann der Heilige Geist oder durch den Heiligen Geist das Feuer angezündet werden. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten. Hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und durch die Beseitigung unserer Schuld ist es jetzt möglich, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns kommt. Nun kann sich das Göttliche mit dem Menschlichen verbinden. Das ist das Großartige. Das Göttliche verbindet sich mit dem Menschen, weil das Menschliche durch den Tod Jesu gereinigt wurde. So hat das Gott gemacht. Und am Pfingsten geschah die erste Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Feuer, das bis heute brennt, wurde damals angezündet. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott nun in uns lebt. Jesus sagte einmal: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ich muss euch sagen, das ist etwas vom Faszinierendsten überhaupt an unserem Glauben. Dass Gott in uns wohnt. Dass Gott in seiner Heiligkeit sich verbindet mit unserer Menschlichkeit. Und die Bibel, das habe ich euch schon mal aufgezeigt, aber ich muss sagen, ganz ehrlich gesagt, begeistert mich das jedes Mal wieder, wenn ich das nachschaue. Die Bibel geht ganz konkret und konsequent davon aus, dass Gott in uns lebt. In denen, die an Jesus glauben. Dieses Feuer brennt bis zum heutigen Tag. Gott lässt sich im Menschen nieder. Er nimmt Wohnsitz in dir und in mir durch seinen Heiligen Geist. Und ist es da noch verwunderlich, wenn da von Feuer gesprochen wird? Seit Pfingsten brennt dieses Feuer und es ist dieses Feuer, das die Gemeinde Jesu vorantreibt. Es ist der Heilige Geist, der Gemeinde baut. So sieht es auch die Apostelgeschichte. Die Hauptperson in der Apostelgeschichte ist der Heilige Geist, der die Gemeinde vorantreibt. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass wir hier zusammensitzen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass weltweit Christen zusammenkommen. Weil das nur möglich ist, weil Gott in uns lebt. Sonst wäre die Christenheit eine kleine Schar von Exoten, die irgendwo einige noch irgendwas gehört hatten von Jesus, irgend noch eine Schrift gefunden haben. Nein, dass das so ist heute, und wenn ihr das mal überlegt, ist das wirklich sehr verwunderlich, dass Gemeinde Jesu heute noch so lebendig existiert. Das ist der einzige Grund, weil Gott in uns wohnt. Und die Frage, die wir am Pfingsten stellen sollten, ist, ob der Heilige Geist in mir wohnt. Hast du deine Schuld schon bekannt und Jesus in dein Leben eingeladen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Damit entscheidet sich schlussendlich, wo du deine Zukunft verbringen wirst, deine Ewigkeit. Und damit entscheidet sich, ob du ein Leben führst, das von Gott geprägt ist oder ein, das nicht von Gott geprägt ist. Es entscheidet darüber, ob du religiös oder wiedergeboren bist. Das ist ein Unterschied. Wir haben viele religiöse Menschen. Religiös sein ist kein Problem. Jeder Mensch ist religiös auf seine Art und Weise. Es gibt keinen Mensch, der nicht irgendwie auf eine Art religiös ist. Aber es ist nicht die Frage, ob ich religiös bin, das sind wir sowieso. Die Frage ist, ob ich neues Leben bekommen habe. Ob Gott durch den Heiligen Geist in mir lebt. Ob ich von Gott geführt bin oder ob ich von Regeln gepeinigt werde. Das ist ein Unterschied. Das darf ich nicht, das darf ich, das nicht, das nicht, das nicht. Ob mein Leben von Regeln gepeinigt ist oder vom Heiligen Geist geprägt und geführt. Petrus erklärte den Leuten am Pfingsten, wie sie die Kraft und das Feuer des Heiligen Geistes erleben. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. In einem Gebet, wenn ich den Namen des Herrn anrufe, wenn ich meine Schuld bekenne, dann kommt das Feuer des Heiligen Geistes in mein Leben hinein. Und seine Predigt gipfelte in der Aufforderung, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünde vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Da, wo Umkehr ist, da kommt der Heilige Geist. Umkehr ist etwas, was ich tue. Ich beuge mich vor Gott. Ich anerkenne meine Schuld. Ich bekenne sie. Und dass der Heilige Geist kommt, ist einzig und allein das Werk Gottes, das er an mir tut. Dass er zu mir kommt und Wohnung in mir nimmt. Und dann habe ich eine tiefe Gewissheit in mir drin, dass ich zu Gott gehöre. Der Wunsch von Jesus ist und bleibt, dass dieses Feuer in uns brennt und dort, wo es noch nicht brennt, dass es dort angezündet wird. Und so wird es angezündet, wie Petrus das sagt. Wenn wir schon länger als Christen leben, kennen wir vermutlich auch die Erfahrung, dass dieses Feuer verschieden stark brennt in unserem Leben. Das ist so Wellen. Wir leben alle ein bisschen wellenmäßig, auch in unseren Beziehungen. Mal haben wir unseren Ehepartner lieber, mal weniger lieb, mal wieder lieber, mal wieder weniger lieb. Mal haben wir unseren Nachbar lieber, mal weniger. Es geht immer so Wellen. Mal haben wir Jesus lieber, mal weniger. So funktionieren wir. Warum auch immer. Niemand lebt ständig top. auf dem obersten Level. Niemand hat seinen Ehepartner immer am allerliebsten. Niemand hat seinen Nachbar immer am allerliebsten. Wir sind Schwankungen unterworfen, das ist auch in unserem geistlichen Leben der Fall. Und manchmal scheint es, als ob wir nur noch ein bisschen Glut in uns haben. Und sogar diese Glut droht dann zu erlöschen. Deshalb die Aufforderung des Paulus, den Geist löscht nicht aus. Wir sind also in der Lage, dieses Feuer auszulöschen, dem Wirken Gottes keine Chance zu geben, obwohl der Heilige Geist eigentlich die treibende Kraft im Leben eines Christen sein sollte. Jedenfalls schrieb Paulus nach Rom, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter Gottes. Also es ist ganz selbstverständlich, dass sich ein Christ vom Geist Gottes leiten lässt. Nun hätte ich die Möglichkeit aufzuzeigen, wie wir den Heiligen Geist behindern können. Doch ich möchte anhand von zwei Punkten aufzeigen, wie wir dem Heiligen Geist möglichst viel Raum geben und viel Einfluss auf unser Leben, damit das Feuer wirklich gut brennt, damit wir diesem Feuer genügend Sauerstoff zufügen, damit es richtig flackert. Einer der einfachsten Wege, dem Heiligen Geist einen optimalen Weg zur Einflussnahme in unserem Leben zu geben, ist die Bedeutung, die wir der Bibel geben. Wir sprechen ja nicht unbegründet vom Wort Gottes. Die Bibel ist tatsächlich Gottes Wort. Gott spricht zu uns durch die Bibel. Und Paulus verglich die Bibel sogar mit einem Schwert. Das Wort Gottes sei euer Schwert, das der Geist euch gibt. Und ich kann euch sagen, natürlich, auch hier gibt es Schwankungen. Ich habe auch am Anfang meines Glaubenslebens begeisterter in der Bibel gelesen, vielleicht als heute. Aber eins fällt mir auf, wenn Menschen im Glauben so auf einer Talfahrt sind, geht meistens das einher, dass die Bibel am Verstauben ist. Dass das Wort Gottes kein Raum mehr einnimmt, nicht mehr ansprechen kann. Dass man auch die Gottesdienste immer weniger besucht, weil das ja ekelhaft ist, weil da auch wieder vom Wort Gottes gesprochen wird. Oder man geht halt irgendwo hin, wo man schöne Geschichten erzählt. Aber dort, wo dieser Einfluss gekappt wird, wird Gottes Einflussmöglichkeit auf unser Leben und auf unsere Gesinnung gekappt. Es entspricht dem Selbstverständnis der Bibel, dass man sagen kann, wenn ich in der Bibel lese, dann spricht der Heilige Geist zu mir. Wort ist Geist, das ist eine zu tiefe Überzeugung in der Schrift. Wort ist Geist, und zwar das ist Geist. Und so verstanden es auch die Schreiber der biblischen Bücher, das kann man im Hebräerbrief sehr schön sehen. Da argumentiert, müsst ihr mal das Buch Hebräer durchlesen, dann seht ihr die Argumentation. Das ist eine sehr theologische Art, wie dort argumentiert wird. Und dann werden Gedanken aus dem Alten Testament erörtert. Und jetzt kann der Autor, wer diesen Brief auch immer geschrieben hat, plötzlich schreiben, das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich, und dann zitiert er Jeremia. Also mit anderen Worten, für ihn ist ganz klar, Wort ist Geist. Er kann also sagen, deshalb sagt der Heilige Geist und er zitiert ein Wort aus dem Alten Testament, aus den Propheten. Weil für ihn eindeutig ist, das was da steht, das ist vom Heiligen Geist. Das ist seine tiefe Überzeugung. Wort ist Geist. Immer, wenn wir in der Bibel lesen, haben wir es mit dem Heiligen Geist zu tun. Das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist. Und wie die Bibel uns das Wort Gottes ganz praktisch in unserem Alltag hineinwirken kann, möchte ich am Beispiel von Ananias und Sapphira aufzeigen. Eine Begebenheit auch in der Apostelgeschichte. Die einen kennen ja die Geschichte, sie hatten ja alles gemeinsam, die ersten Christen. Aber es war nicht eine Zwangsgemeinschaft. Das heißt, jeder war frei, das zu geben, was er will, oder das zu behalten, was er will. Das wird oft falsch interpretiert. Man meint, das sei Kommunismus gewesen. Das ist kein kommunistisches System gewesen. Das war alles freiwillig. Jetzt hat Ananias und Sapphira haben Land verkauft, sind zu den Aposteln gegangen und haben das Land, haben gesagt, ihr könnt das haben, wir haben das Land verkauft. Und einen Teil haben sie zurückbehalten. Also sie haben geheuchelt oder gelogen. Und dann sagt ihnen Petrus, warum habt ihr gelogen? Ihr hättet das ganze Geld selber behalten können. Aber ihr habt den Heiligen Geist belogen und Gott. Und dann ist zuerst Ananias gestorben und dann als seine Frau in diese Lüge eingestimmt hat, auch sie. Das ist richtig hart. Ich denke, wenn das heute noch so wäre, dann weiß ich nicht, ob ich noch hier wäre. Dann wäre ich vermutlich auch schon mal gestorben, als ich sowas geheuchelt hatte. Aber es zeigt uns, wie Gott uns durch sein Wort anspricht. Ich habe hier ein kleines Schema, das habe ich euch abgedruckt. Wir haben hier eine Ordnung Gottes. Jetzt in Bezug auf Ananias und Sapphira heißt sie, keine Lüge und keine Heuchelei, das gefällt Gott nicht. Jetzt wird das am Beispiel von Ananias und Sapphira bekräftigt. Das heißt, Gott macht deutlich, wie schlimm Lüge und Heuchelei eigentlich ist in seinen Augen, dass man dafür den Tod verdient. Jetzt wissen wir das. Gott hat das bekräftigt. Aber jetzt fährt er nicht sofort und jeder, der nachher lügt und nachher heuchelt, stirbt auch gleich. Sondern das wird jetzt niedergeschrieben. An diesem Beispiel sollen wir sehen und erkennen, wie schlimm das ist, wenn wir heucheln in den Augen Gottes. Und das soll uns ermahnen. Und wenn wir so das lesen, was mit Ananias und Sapphira geschah, soll uns das zurückspiegeln und deutlich machen, dass wir nicht lügen und nicht heucheln sollen. So funktioniert das Wort Gottes. Also er bekräftigt etwas und denkt, dann gilt es für uns. Wir brauchen in solchen Fällen keine speziellen Anweisungen Gottes, sozusagen für uns persönlich. Ich denke, das ist manchmal für uns Christen so eine Ausrede. Wir sagen, ja, ich muss von Gott noch erfahren, ob ich dieses oder jenes darf oder nicht. Dabei ist uns zutiefst im Herzen klar, dass das Gott nicht gefallen kann. Aber wir möchten es eben trotzdem und dann sagen wir, ja, wir warten jetzt noch, bis mir Gott das zeigt. Gott zeigt uns meistens die Dinge nicht, die sowieso klar sind, die wir lesen können. Ich muss Gott nie fragen, ob das recht ist, wenn ich einen Seitensprung mache oder nicht. Ob das in dem Fall gut wäre oder nicht. Das weiß ich aus dem FF, das wäre nicht gut. Josef hat das auch gewusst. Er musste nicht erst beten, soll ich mit der Frau des Potiphars ins Bett? Das wäre doch noch gut für mich, die Stellung im Haus. Nein, es war ihm klar, das mache ich nicht, ich will Gott nicht beleidigen. Und vieles in unserem Glaubensleben ist eigentlich klar, wenn wir uns dem Wort Gottes, das Geist ist, aussetzen. Wir brauchen gar keine persönliche Mitteilung Gottes. Das ist genug persönlich. Also die Wirkung des Geistes Gottes kommt dann zum Tragen, wenn wir das umsetzen, was er uns sagt. Dann werden wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und so kann man auch sagen, was der Jakobus sagt, es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören, ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Da kommt die Kraft her. Nun, der Heilige Geist ist aber nicht nur im Wort Gottes in der Bibel, sondern wie wir bereits gesehen haben, wohnt er in uns. Das ist ganz entscheidend. Gott lebt durch den Heiligen Geist in uns und schließlich kann man das Wort Gottes nur dann in seiner Tiefe begreifen, wenn der Heilige Geist in mir lebt. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Man kann einiges verstehen ohne den Heiligen Geist, aber in der Tiefe kann man das Wort Gottes nur verstehen, wenn der Heilige Geist in mir wohnt. Selbstverständlich gibt es im Leben als Christen besondere Momente, in denen wir erleben, wie der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt. Solche Erfahrungen kennen wir schon von den ersten Christen, die in Jerusalem verfolgt wurden. Nach einer intensiven Gebetszeit wurden sie durch den Heiligen Geist in außerordentlicher Weise berührt. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wohlbemerkt, diese Leute, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, hatten den Heiligen Geist bereits. Das heißt, durch diese Gebetszeit hat der Heilige Geist nochmal wie ein zusätzlicher Schub haben sie bekommen, wie ein verstärktes Wirken Gottes in ihrem Leben. Und das Resultat war, dass sie die Botschaft Gottes weiter verkündeten, ohne Angst. Das allein wäre schon interessant, aber das habe ich auch schon darüber gepredigt. Aber da ist etwas Besonderes geschehen und oft streiten wir über Dinge, die wir nicht so ganz festmachen können, können ja Christen sehr gut streiten. Weil da kann man wirklich verschiedener Meinung sein. Aber man darf nie außer Acht lassen, was die Schrift sagt. Und es gibt Erlebnisse und Erfahrungen im Leben, und vielleicht machen das die einen stärker und die anderen weniger stark, wo der Geist Gottes in besonderer Weise wirkt. Natürlich müssen wir vorsichtig sein. Natürlich muss man aufpassen, aber manchmal passen wir zu viel auf. Und dann löschen wir das Wirken des Heiligen Geistes aus. Weil wir irgendwie Angst haben, das könnte dann ganz falsch sein oder es könnte eine Irrlehre sein. Wisst ihr, was ich mache, wenn ich so eine Erfahrung von so einer Erfahrung höre oder Menschen, die besondere Erfahrungen machen? Wisst ihr, was mich am meisten interessiert bei diesen Leuten? Auf was würdet ihr gucken? Wenn jetzt, also die Verzückung zum Beispiel. Verzückt können Menschen werden durch den Heiligen Geist. Oder durch einen anderen Geist. Wie finde ich jetzt heraus, auf was muss ich jetzt schauen, was für ein Geist am Werk ist? Das müssen wir wissen. Ich habe vor 2 Jahren darüber gepredigt, wisst ihr es nicht mehr? Ja, also. Das ist brennend wichtig. Was fragt ihr dann? Was schaut ihr dann? Oder wenn jemand in Zungen spricht, sagt ihr dann, prinzipiell darf man das nicht? Oder auf was schaut ihr dann? Ob es Jesus groß macht, ja? Das ist eine sehr gute Richtung. Das ist so fast ein Volltreffer. Ich schaue, wie dieser Mensch über Jesus denkt. Das interessiert mich. Wer ist Jesus für diesen Menschen? Ist er der einzigartige Erlöser, der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden und wiederkommen wird? Oder ist Jesus ein Religionsstift oder einer, man kann es so gut auch mit jemand anderem machen oder da kann noch ein Heiliger dazukommen? Ist diese Ausschließlichkeit, diese ausschließliche Offenheit, dieser Absolutheitsanspruch von Jesus, ist er tief verankert im Leben dieses Menschen? Das interessiert mich. Alles andere ist schwierig zu beurteilen. Das interessiert mich. Und das kann man übrigens auch an der Schrift festmachen, aber dazu habe ich jetzt die Zeit nicht. Aber wir müssen wissen, auf was wir gucken. Wisst ihr, wenn wir nur, früher war ja dieser Konflikt mit den Pfingstgemeinden, oder? In den Pfingstgemeinden hat man die Hände hochgehalten. Ja, das war für andere Kreise eine Katastrophe. Wenn man die Hände hochhält, das ist pfingstlerisch. Pfingstlerisch ist grundsätzlich schlecht. Und wenn ich zurückgefragt habe, was ist dann schlecht am Pfingstlerischen, dann kamen nur Äußerlichkeiten. Nur Äußerlichkeiten. Da muss mir nur jemand mal sagen, wo steht in der Bibel, dass wir beim Beten die Hände falten. Ich habe das noch nie gelesen. Aber wenn ihr mich fragt, wo steht, dass man die Hände erhebt zum Gebet, das kann ich euch zeigen. Von daher ist es fatal, dass wir auf dieser Ebene diskutieren. Wir müssen viel präziser wissen, wo wir fragen müssen. Nicht weil uns etwas fremd ist, ist es Gott nicht wohlgefällig. Ich habe meine Fragen an einem ganz anderen Ort bei der Pfingstbewegung, als ob man die Hände hochhält und weiß ich was. Das könnt ihr von mir aus auch machen. Dann habe ich gehört, wenn man die Hände hochhält, das war dann so ein hochgeistliches Argument, dann öffnet man sich für weiß ich was für Geister. Also man kann alles dramatisieren, versteht ihr? Aber wenn ich Jesus anbete und ihn von Herzen liebe und die Hände erhebe, um das zu zeigen, warum sollen da andere Geister kommen? Da habe ich noch andere Vorstellungen von der Macht Gottes. Dass er nicht einfach, weil ich jetzt die Hände hochhalte, ich ihn ehren will, er zulässt, dass da massenhaft andere Geister zu mir kommen. Manchmal haben wir so komische Vorstellungen. Also hier ist auch etwas Außerordentliches geschehen. Der Geist Gottes wirkt im Gläubigen seine Wirklichkeit. In vielen Situationen, wo wir auf Führung angewiesen sind. Es ist eine große Herausforderung in unserem geistlichen Leben, für das Reden des Heiligen Geistes offen zu sein. Eines meiner Erlebnisse möchte ich euch berichten, eines, wo ich mich nicht rühmen kann, sondern wo ich über mich selbst extrem enttäuscht war. Eines Nachts träumte ich von einem Freund, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ich träumte, dass er krank war, irgendwo am Unterleib. Als ich am Morgen aufstand, war mir immer noch klar, was ich geträumt hatte. Und ich dachte, ich sollte ihm anrufen. Meistens weiß ich es ja nicht mehr, aber das wusste ich ganz genau. Und nun habe ich diesen Anruf um circa 4 Wochen verschoben. Warum auch immer. Dann habe ich doch mal zum Telefon gegriffen, weil offenbar ging mir das nicht aus dem Sinn. Und dann hatte ich die Frau am Telefon und fragte so, wie geht es euch und so, schon lange ist es mir gehört. Und dann sagt sie mir, vor 4 Wochen sei ihr Mann für 10 Tage im Krankenhaus gewesen. Ich könnte mir alle Haare ausreißen. So etwas Ärgerliches. So eine Chance, die ich verpasst habe. Offenbar wollte mir Gott hier etwas zeigen, dass hier jemand ist, den ich kenne, der mich jetzt brauchen könnte. Wenn es nur ein Grußwort ist. Aber ich hatte offenbar Wichtigeres oder Unwichtigeres zu tun. Auf jeden Fall habe ich das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und mir drängte sich übrigens nochmal, ich habe dann nochmal so eine Erfahrung gemacht, ich habe von einer Frau geträumt. Und zwar, von der habe ich nur einmal geträumt. Ich habe nichts mit der gehabt, sie ist verheiratet, der Mann ist im vollzeitlichen Dienst und da ist nichts. Aber ich habe nie an die gedacht groß, wir waren in derselben Gemeinde in Deutschland, habe ich von der geträumt. Dann habe ich gedacht, am anderen Tag, was ist auch das? Ich weiß genau, dass ich von dieser Frau geträumt habe. Und weil ich ja das noch im Hinterkopf habe, habe ich dann gedacht, so, aber jetzt rufe ich gleich an, oder? Dann habe ich denen gleich angerufen und dann hatte ich dann den Mann am Telefon. Der war gerade am Handy in Amerika. Da habe ich gesagt, du, ich rufe dich an, weil ich von deiner Frau geträumt habe. Und so. Und dann hat er mich dann beschwichtigt, es geht ihnen gut und so. Es ist nicht krank und nichts. Es kann manchmal auch so gehen, wir haben das nicht im Griff. Aber mir drängt sich die Frage auf, wie viel solche Chancen und Gelegenheiten und Hinweise Gottes ich schon übersehen habe in meinem Leben. Das drängt sich mir nochmals eine Frage auf. Wie soll ich erwarten, dass mir Gott weiterhin auf verschiedene Weise Hinweise gibt, wenn ich so schwer vom Begriff bin? Da muss es halt einen anderen nehmen, der schneller begreift. Wir müssen eine Sensibilität für die Führung des Heiligen Geistes entwickeln, wollen wir uns nicht in einem christlichen Formalismus festfahren. Es gibt sogar Momente in unserem Leben, wo wir uns zu Handlungen fast gezwungen sehen. Also ich meine jetzt nicht die, die zwanghaft krank sind. Es gibt ein gesundes Gezwungensein. Es ist wie ein innerer Trieb, jedoch kostet mich es dazu Überwindung, Ja zu sagen. Es handelt sich nicht um einen schlechten Trieb, wisst ihr, die schlechten Triebe, dort haben wir kein Problem, Ja zu sagen. Dort haben wir ein Problem, Nein zu sagen. Die, das uns zum Guten treibt, dort müssen wir lernen, Ja zu sagen, uns zum Guten zu überwinden. Zum Bösen müssen wir nicht uns überwinden. Also das kann ich gut unterscheiden, wenn ich zu etwas gedrängt werde, das das Böse und Negative ist, dann kann ich 100% sagen, das kann nicht vom Heiligen Geist sein. Wenn ich aber etwas zu Gutem gedrängt werde, zum Beispiel wenn ich eine Frau sehe, die über die Straße geht und Hilfe braucht und ich fühle mich gedrängt, ihr zu helfen, dann kann ich sicher sein, es kann die Erziehung sein oder es kann der Geist Gottes sein, der möchte, dass ich jetzt helfe. Da mache ich nichts Falsches, da versündige ich mich nicht. Zum Guten, Handlungen zum Guten müssen wir uns überwinden, um Ja zu sagen. Handlungen zum Bösen, da müssen wir uns überwinden, Nein zu sagen. Wenn wir uns stets alle Regungen, die unser Leben verändern würden, mit sogenannten vernünftigen Argumenten ablegen, zur Seite tun, so werden wir je länger, je mehr für die individuelle Führung des Heiligen Geistes immun. Was ich jetzt sage, klingt vielleicht etwas Komisches, aber ich kann es sagen, weil ich es in meinem Leben erfahre. Lieber einmal unbewusst im Vertrauen auf Gott in die falsche Richtung gehen, als immer zu warten, bis man ganz sicher ist, dass man es ganz richtig macht. Denn wenn ich Jesus von Herzen liebe und mich dem Wort Gottes nicht verschließe, dann wird mich Gott von einem falsch eingeschlagenen Weg zurückholen, bin ich überzeugt. Aber wenn ich stehen bleibe und ständig nur zweifle, ich könnte jetzt noch da sitzen, soll ich jetzt diese Frau anrufen oder nicht? Nein, ich mache es nicht, weil sie könnte denken, ich hätte irgendwie persönliche Absichten ihr gegenüber oder weiß ich was alles. Oder ich kann es einfach machen und mal sehen, was geschieht. Und es ist wichtig, dass wir wieder lernen, Dinge zu tun, ohne jetzt genau zu wissen, ob sie jetzt ganz richtig sind oder nicht, im Vertrauen auf Gott. Und dann können wir Dinge erleben, wo wir staunen, wo wir denken, das hätte ich nicht gedacht. Aber wir sind oft wie Schiffe, die im Hafen liegen. Ein Schiff im Hafen, das kann nicht steuern, das muss weggeschleppt werden. Erst wenn es fährt, kann es gesteuert werden. Und wenn wir unterwegs sind, dann kann uns Gott steuern. Auch wenn wir mal eine falsche Richtung eingeschlagen haben, kann er eine Kursänderung machen. Wenn wir einfach dastehen und sagen, Herr, soll ich links oder rechts oder geradeaus, für links spricht das, für rechts spricht das, für geradeaus das, für zurück das, ich weiß es nicht. Ich kann 50 Jahre so leben. Und fragen, soll ich jetzt rückwärts oder seitwärts oder vorwärts oder, und andere fahren einfach. Die haben vielleicht dann mal einen Schaden, irgendwo einen Kratzer an ihrem Schiff. Ja, nun. Aber sie fahren. Da geschieht etwas. Wer stehen bleibt, der lässt sich schwierig in Bewegung bringen. Achten wir also darauf, dass der Heilige Geist in unserem Leben den Raum bekommt, der ihm zusteht. Löschen wir nicht seinen Einfluss in unserem Leben, indem wir alles in festgefügte Formen stecken, indem dass wir alles programmieren wollen, indem dass wir sagen, das gibt es auch so eine Strömung, nur das Wort Gottes ist Geist. Nur das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Geist und der Geist lebt in uns und Gottes Geist wirkt durch das Wort und nie gegen das Wort. Aber er kann auch ganz individuell wirken, das kann ich euch überall in der Bibel zeigen, dass das geschieht. Wir wollen alles gerne in festgefügte Formen stecken, dass es für uns kontrollierbar ist. Aber Gott will nicht, dass wir ihn kontrollieren, sondern Gott will uns führen und leiten durch seinen Geist. Lasst das Feuer brennen, das Gott in uns angezündet hat. So lasst uns von Paulus ermahnen, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Und noch was, das er den Galatern schrieb, wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Also wenn wir schon ein neues Leben haben durch den Heiligen Geist, dann wollen wir doch auch so leben. Dann wollen wir doch auch ein Leben führen, das von diesem Geist geprägt und geleitet ist. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Du bist für unsere Schuld gestorben und hast so den Weg bereit gemacht, dass Gott in uns wohnt, dass der Heilige Geist in uns Raum gewinnen kann. Und Herr, wir möchten wirklich gern ein Leben führen, das von dir geprägt ist. Du siehst unsere Ängste, die berechtigt sind, dass man auf falsche Wege kommen könnte. Und du siehst auch die Gefahr, dass wir dein Wirken nicht wahrnehmen, weil wir vielleicht Angst haben, wir können etwas Falsches machen. Hilf uns da, das richtige Maß zu finden. Hilf uns, sensibel auf dein Führen und Leiten zu sein. Hilf uns, dass wir uns deinem Wort aussetzen, uns ansprechen lassen und dass wir uns führen lassen durch deinen Geist. Dass wir Menschen sind, die von dir geleitet sind und in denen das Feuer brennt, das du in uns gelegt hast. Wir danken dir und beten dich an. Amen.